Herzlich willkommen beim Mut zur Ehrlichkeit mit Vincent Bergmann. Dem Podcast für alle, die sich trauen, praktische Philosophie zu wagen und alles zu hinterfragen, um damit persönlich, psychologisch und politisch arbeiten zu können. Mit der Offenheit, jede Antwort zu akzeptieren. Mit der Ernsthaftigkeit, bis in die Tiefe vorzudringen. Mit der Ehrlichkeit, uns dabei nichts vorzumachen. Und mit der Gelassenheit, darüber weder die Schönheit zu vergessen, noch den Humor zu verlieren. Und damit starten wir direkt in die Geschichte für unser heutiges Thema. Treffen sich ein Philosophieprofessor, eine Yogalehrerin, ein Motivationstrainer und eine Psychotherapeutin in einer Bar. Es ist bereits Mittag, doch einer der Stammgäste hängt nach wie vor am Tresen, nach einer durchzechten Nacht. Friedlich schläft er mit seinem Kopf auf der klebrigen Tresenfläche. Doch der Schein trügt, denn das Erwachen wird ein böses sein. Er wird sich schlecht fühlen. Sein Körper ist geschunden, sein Geist ist vernebelt und seine Selbstliebe ist verloren. Denn er hat seinen Selbstwert verraten. Denn er hat seine Selbstverantwortung vergessen. Nicht einmal den Rausch konnte er wirklich genießen. Denn was die Bar zu bieten hat, reicht schon lange nicht mehr aus, um seinen Seelendurst zu stillen. Wobei der Griff zur Flasche natürlich von Anfang an keine sinnvolle Strategie war. Denn die Betäubung behandelt nicht den Schmerz oder zumindest nicht seine Ursache. Die Flucht hängt den Verfolger nicht ab, sondern stellt ihm noch Gehilfen zur Verfügung, die mit gesammelter Stärke auf uns warten, wenn die Wirkung nachlässt. Und selbst die Glücksgefühle sind eine Täuschung. Denn hinter dem übersteigerten Lachen liegt eine tiefe Trauer. Hinter dem angetrunkenen Mut eine große Unsicherheit und hinter seiner Lebensführung keine bewusste Selbstbestimmung, sondern Getriebenheit, Gefangenschaft. Selbst wenn wir vom Suchtpotenzial der Droge absehen, der Mensch hat versagt. Nun betrachten der Philosophieprofessor, die Yogalehrerin, der Motivationstrainer und die Psychotherapeutin den schlafenden Säufer und beraten seine gescheiterte Existenz. Der Philosophieprofessor meint, man müsse die Angelegenheit zerdenken. Je nach Schule hebt er entweder auf normative Gründe ab, statt die tatsächlichen psychologischen Gründe für das Verhalten des Mannes anzusehen. Oder er verliert sich in einer gesellschaftskritischen Analyse der Umstände, welche zu solchen Ergebnissen führen, statt das Einzelschicksal ernst zu nehmen. Denn er hat gar kein Interesse an einer praktischen Lösung. Er will gar nicht helfen. Er sieht nicht einmal wirklich hin. Und lässt den anderen Menschen, das Gegenüber, gar nicht an sich heran. Die Yogalehrerin ist da ganz anders unterwegs. Sie fühlt das Leid des Trinkers, vielleicht etwas zu sehr. Doch sie lässt sich berühren, sie sieht eine verlorene Seele und sie will helfen. Dabei geht es ihr vor allem um die spirituelle Ebene. Sie versteht, dass der Alkoholkonsum etwas kompensiert. Doch statt die allgemeinen Umstände oder die persönliche Geschichte des Mannes zu bedenken, führt sie die Konstellation der Sterne an und gibt zur Empfehlung, Liebe statt Angst zu manifestieren. Ganz im Gegensatz zu dieser Unschärfe esoterischer Begrifflichkeiten stellt der Motivationstrainer einfache Worte und klare Anweisungen. Er will an die Selbstverantwortung des Trunkenboldes appellieren. Er solle einfach machen, was ansteht und sich dafür die nötigen Glaubenssätze einreden, bis sie ins sogenannte Unterbewusstsein sinken und von da aus automatisch wirken. Als würde in unserem Geist die ganze Welt entschieden und als wäre unsere Psyche nicht viel komplexer und tiefer. Dieses Verständnis bringt die Psychotherapeutin mit. Sie sieht den Mann in seiner ganzen Komplexität und sie würde gerne mit ihm reden, über seine schlechten Angewohnheiten, was dazu geführt hat, was dahinter liegt, wo das herkommt, wie er sich wirklich fühlt und warum. Doch auch ihr fehlt ein Blick für die gesellschaftlichen Zwänge, welche auf den Trinker einwirken, beziehungsweise eine Idee davon, wie sich ein gesundes Leben in einer kranken Gesellschaft führen lassen kann. Da unterbricht ein lauter Knall die Unterredung. Die Bar wird mucksmäuschenstill und alle drehen sich zur aufgetretenen Tür. Im Gegenlicht zeichnet sich die Silhouette eines weiteren Mitspielers im Türrahmen ab, der seinen Senf dazugeben möchte. Es ist ein Outlaw, ein Gesetzloser, ein Außenseiter. Denn er hält sich nicht an die etablierten Regeln. Er passt in keine vorgefertigte Kategorie. Er hinterfragt alles. Und diese Ehrlichkeit macht den Menschen Angst. Doch es ist der einzige Weg zu Frieden, Freiheit und Erfüllung. Ich lasse an dieser Stelle mal offen, wer am Ende gemeint ist. Und überhaupt geht es ja viel mehr um eine Idee als die Person dahinter. Die angesprochene Suchtproblematik soll hier kein Thema sein, denn dafür braucht es eine ganz eigene Expertise, die ich nicht leisten kann. Auch habe ich überhaupt nichts gegen Philosophieprofessoren, Yogalehrerinnen, Motivationstrainer oder Psychotherapeutinnen und habe diese natürlich mit Absicht überzogen dargestellt, allerdings zur Veranschaulichung eines, wie ich finde, doch sehr wichtigen Punktes. Jeder Charakter unserer Geschichte hat etwas Wichtiges beigesteuert. Der Philosophieprofessor, den Blick für die größeren Zusammenhänge, die Yogalehrerin, die existenzielle Dimension, der Motivationstrainer, die Wichtigkeit von Pragmatik und Selbstverantwortung und die Psychotherapeutin, die psychologische Tiefe. Was aber allen gefehlt hat und was meines Erachtens tatsächlich fast an jeder Stelle fehlt, sind die existenziellen Themen und der gesellschaftliche Bezug in der Anwendung. Die Begriffsklärung für den persönlichen, praktischen Alltag, womit wir anschließend in die Tiefe gehen können und dann in die Umsetzung kommen. Wie ich schon einige Male in diesem Podcast erwähnt habe, sind danach die drei Phasen meines Coaching-Ansatzes ausgerichtet. Nämlich als erstes die Befreiung, neu zu denken. Als zweites die Tiefe zu fühlen und zu fragen, wer bin ich und was will ich wirklich? Und als drittes dann die Umsetzung, besser zu handeln. Und das lässt sich nicht voneinander trennen, denn die Umsetzung ohne Tiefe bleibt oberflächlich. Das wäre die Rolle des Motivationstrainers. Tiefe ohne Bedeutung wiederum kommt nicht weit. Das erleben wir immer wieder in therapeutischen Kontexten. Die Befreiung wiederum steht gar nicht für sich, sondern ist ein Werkzeug, ein Mittel und die Voraussetzung für alle weiteren Schritte. Egal ob persönlich, psychologisch oder politisch aktivistisch oder auch in jedweder privaten oder öffentlichen Diskussion. Das ist mir gerade wieder klar geworden, als ich diese Woche einer Podcast-Debatte gelauscht habe, wo 2 Stunden lang aneinander vorbeigeredet wurde. Und zwar waren ein Paartherapeut und eine Paartherapeutin geladen, um miteinander über das Thema Beziehung zu diskutieren. Und es ging die ganze Zeit zwischen den Begriffen Self-Compassion versus Self-Respect versus Self-Accountability versus Fault versus Consequence hin und her. Und irgendwann zum Ende hin wurde einigermaßen deutlich und klar und auch kommuniziert, dass ihre Meinungen doch gar nicht so weit auseinanderliegen. Meines Erachtens hätte man das alles allerdings vermeiden und viel schneller klären und dann fruchtbarer weiterarbeiten können, wenn einmal am Anfang die Begriffe geklärt worden wären, beziehungsweise man sich auf eine einheitliche Begriffsverwendung geeinigt hätte. Wir meinen mit Self-Compassion dieses und mit Self-Respect jenes. Und dann können wir gemeinsam darüber reden und uns austauschen, wie wir dazu stehen, was wichtiger ist, was wir aus welchen Gründen raten und so weiter und so fort. Dann können wir wirklich Verständnis erwirken und anschließend Übereinstimmung finden oder aber begründet widersprechen, was uns wiederum dann zur eigentlichen Streitfrage führt, statt dass wir aneinander vorbeireden, bloß weil wir gar nicht wissen, was wir meinen, beziehungsweise die andere Person meint, beziehungsweise ob wir uns eigentlich widersprechen oder bloß nicht verstehen. Ein ähnliches und klassisches Beispiel ist der Beziehungsstreit, wo es oft eigentlich um etwas anderes geht, als worüber gestritten wird. In meiner Geschichte bin ich selbst nur indirekt involviert und es betrifft auch keine romantische Beziehung, aber es ist eine lustige Anekdote. Und zwar hatte ich vor ein paar Jahren 2 Freunde aus meiner Heimatstadt Hamburg in Berlin zu Besuch. Wir haben gemeinsam gekocht und gefeiert und wollten späterhin noch auf eine Uniparty. Die Stimmung war ausgelassen, wir haben gut gegessen und anschließend hat einer der Freunde abgewaschen, weil er sich nicht beim Kochen beteiligt hatte. Also wirkte alles nach einer ausgewogenen Arbeitsteilung und als würde alles mit rechten Dingen zu sich gehen. Da wir anderen beiden nichts mehr zu tun hatten und der Pegel stieg, haben wir angefangen, uns spaßeshalber gegenseitig zu ärgern und auch den Abwaschenden. bis dieser für uns aus heiterem Himmel auf eine Aktion, ich weiß gar nicht mehr welche, von meinem anderen Freund hin ausgerastet ist und den nassen Abwaschlappen ihm ins Gesicht gepfeffert hat. Damit wiederum sein schon angezogenes Ausgehhemd nass gemacht hat, was wiederum dazu führte, dass beide angefangen haben, sich anzuschreien. Dabei kam als erstes mal ans Tageslicht, dass mein abwaschender Freund Abwaschen hasst, was allerdings nicht mit uns geteilt hat, sondern in sich hineingefressen, aber in dieser passiv-aggressiven Stimmung nicht tolerieren konnte, dann auch noch dabei geärgert zu werden. Interessanter noch war allerdings, was sich dann zeigte, als der Streit zwischen den beiden weiter eskalierte, denn nachdem sie sich einige Minuten angeschrien hatte, wurde klar, worum es eigentlich geht, nämlich um ein viel größeres Thema der Beziehung zwischen den beiden, was wiederum unkommuniziert schon den ganzen Abend bestimmt hatte und auch schon den Weg zu mir, dass nämlich der eine gefahren ist und dafür vom anderen Dankbarkeit erwartet hat, die wiederum nicht geäußert wurde, was wiederum ein noch viel größeres und älteres Thema in deren beiden Beziehungen darstellt, nämlich genau dieses empfundene Ungleichgewicht von wer leistet was für wen und wie wird das wertgeschätzt. Am Ende kam dann noch eine Geschichte von vor über 10 Jahren hoch, wo wohl der eine dem anderen einen Kaktus geliehen hätte und dieser wäre nie zurückgekommen. Also spannend, wie durch so einen Auslöser dann einmal die Tore geöffnet werden, um vieles reinzulassen und rauszulassen und anzusprechen. Problem war nur der unpassende Kontext. Denn keiner von beiden war in der Verfassung, der Sache entspannt und ernsthaft auf den Grund zu gehen und vielleicht mal etwas Grundlegendes in der Beziehung zu klären oder Schritte zu planen, wie damit in Zukunft umzugehen wäre. Nachdem mein Angebot, den Mediator zu spielen, abgelehnt wurde und die beiden aber auch nicht alleine miteinander zu irgendeinem Punkt kamen, sondern sich nur weiter angemeckert und vorgeworfen haben, musste ich schlussendlich als Gastgeber ein Machtwort sprechen, weil ich ja noch auf die Party wollte. Also habe ich gesagt, ich gehe nicht alleine auf die Party und lasse euch beide hier streitend bei mir zu Hause. Ich nehme euch auch nicht mit auf die Party, wenn ihr euch auf dem Weg und dort dann weiter streitet. Ich nehme auch nicht einen von euch mit und der andere bleibt beleidigt zu Hause. Also gibt es nur zwei Optionen. Entweder ihr fahrt wieder nach Hamburg und ich gehe alleine auf die Party. Oder wir gehen zu dritt und ihr klärt das jetzt. Und das hat tatsächlich Wunder gewirkt. Das ist sicherlich wahrscheinlich sogar immer noch ein Thema zwischen den beiden. Ich hoffe, dass sie da mittlerweile Fortschritte gemacht haben, soweit ich weiß schon. Aber zumindest für den Abend ließ sich der Streit des Abends klären. So ein großes Thema braucht natürlich seine Zeit, um in einer Beziehung geklärt zu werden. Aber der Abend war gerettet und wir hatten großen Spaß. Hier ging es natürlich weniger darum, Begriffe zu klären, doch es hat dieselbe Struktur wie die Begriffsklärung in der Debatte vom Beispiel zuvor. Nämlich die Frage, worum geht es hier eigentlich wirklich? Und die lohnt sich in so vielen Kontexten zu stellen. Ob in solchen Beziehungssituationen, Streitigkeiten, Diskussionen, Debatten, aber auch mit uns alleine. Wenn ich mir selbst etwas sage oder etwas denke oder auch fühle, zu fragen, verstehe ich eigentlich, was hier gerade vor sich geht? Wenn ich einen Satz dazu habe, sind mir die Wörter klar? Wenn ich ein Gefühl habe, was bedeutet das eigentlich? Und dann, da wir ja in die Tiefe kommen wollen, dann auch immer die Frage, was liegt dahinter? Worum geht es eigentlich? Was will ich wirklich? An dieser Stelle will ich einmal darauf eingehen, wie es eigentlich zum Thema unserer heutigen Episode gekommen ist und warum ich dieses weiteren Themen, die schon in Planung waren, vorgezogen habe und auch unserem ersten Gastauftritt, der nächste Woche veröffentlicht wird. Also seid gespannt. Verschiedene Ereignisse haben mir gezeigt, dass ich nicht klar positioniert bin mit meinem Markenzeichen, was ich unter dem Begriff praktische Philosophie zusammenfassen würde. Man könnte das auch angewandte Philosophie nennen oder pragmatische Philosophie. Innerhalb der Philosophie wiederum wäre hier die Frage, geht es um Pragmatik oder Pragmatismus? Das ist meines Erachtens allerdings schon wieder eine irrelevante Frage, weil es hier um Begrifflichkeiten geht, die gar keine praktische Relevanz haben. in meinem und eurem Alltag. Und auch nicht in der Frage, wer ich eigentlich bin und was ich hier mache und wofür dieser Podcast steht und meine Arbeit im Allgemeinen. Dazu hatte ich wiederum vor vielen Jahren eine interessante Begegnung, als nämlich der beste Freund meiner damaligen Mitbewohnerin auf meine Aussage hin, dass ich Philosophie studieren würde, geantwortet hat, er könnte damit gar nichts anfangen, denn er wäre eher so der Pragmatiker. Was mich dazu bewegt hat, zu verstehen und dann auch zu kommunizieren und seitdem hochzuhalten, dass ich dasselbe von mir selbst sagen würde, nur dass ich begriffen habe, dass es nichts Pragmatischeres gibt, als die Dinge zu bedenken. Und zwar in meinem Verständnis von praktischer Philosophie, also praktische Probleme und Fragen. Dann können wir Theorie, Abstraktion, Analytik zur Hilfe nehmen, doch wiederum nur, um praktische Lösungen und Antworten zu finden. Von theoretischen Spekulationen halte ich wenig und habe ich weder Vergnügen noch irgendetwas von. Doch zu meinen, es gebe nichts zu bedenken in der Welt und nichts zu hinterfragen und sich mit nichts näher oder tiefer auseinanderzusetzen, ist einfach bescheuert. Also zu handeln, ohne darüber nachgedacht zu haben, oder zu leben, ohne irgendetwas hinterfragt zu haben, oder zu reden, ohne zu verstehen, was man sagt, halte ich überhaupt nicht für pragmatisch. Pragmatisch ist zu tun, was ansteht. Und manchmal heißt das einfach handeln, einfach etwas in die Hand nehmen. Ich war mal in einem Philosophieseminar an der Universität und beim Rausgehen staute es sich an der Tür, weil sich eine Traube um ein liegen gelassenes Handy auf dem Tisch gebildet hatte. Und ich komme dazu und frage, was ist hier los? Und es heißt, die und die hätte wohl ihr Handy liegen gelassen und was man jetzt wohl tun sollte. Das entspricht wohl dem Klischee der weltfremden Geisteswissenschaftler. Auf jeden Fall habe ich dann das Handy genommen, bin rausgestürmt, habe die Person gerade noch vom Fahrstuhl erreicht und die Sache war erledigt. Also es gibt ja solche einfachen und klaren Fälle, aber in komplizierteren Dingen oder aufs große Ganze und auf unser Leben gesehen, bleiben wir ja nun einmal blind und unbewusst und fremdbestimmt, wenn wir einfach nicht sehen, wo pragmatisch, was ansteht, gerade bedeutet, mal eben nachzudenken, bevor wir weitergehen. Bei meinem Gastauftritt im Geschlechterverkehr-Podcast letzte Woche habe ich auch nicht gut erklären können, was ich eigentlich mache. Dass es mir darum geht, Begriffe zu klären und Konzepte zu verstehen, um zu vereinfachen, statt zu verkomplizieren. Das wird nämlich oft missverstanden, weil man nun einmal erstmal Gedanken und Worte dazu anstrengen muss, aber hinterher steht für mich immer die Umsetzung und ein praktischer Handlungsfaden. Es kam auf jeden Fall zu der Situation, wo mir gesagt wurde, ich würde zu viel denken, bloß weil ich den Begriff verstehen wollte, der eingebracht wurde, nämlich die brennende Leidenschaft. Was ja nicht einfach ein gebräuchliches Wort ist, wo man trotzdem nicht weiß, wie die anderen Personen das jetzt verwenden, sondern da kann man ja alles drunter verstehen. Und da ich im Gespräch gemerkt habe, dass wir da nicht auf einen Nenner kommen, war mir klar, wir verstehen hier unterschiedliche Dinge drunter, beziehungsweise ich verstehe gar nicht, was die da drunter verstehen. Und da kann man ja ruhig mal nachfragen. Habe ich dann auch gemacht und es klärte sich dann auch. Und auch wenn es manche vermeintliche Pragmatiker da draußen stört oder Menschen, die nicht die Muße haben, mal kurz einen Schritt zurückzugehen. Mir ist die Präzision die Zeit immer wert, um Missverständnisse vorzubeugen oder aus der Welt zu schaffen. Und ich finde die Begriffsklärung wirklich hilfreich, wenn wir uns die letzten drei Episoden dieses Podcastes in Erinnerung rufen. In der letzten ging es um das Thema Macht, beziehungsweise den Begriff Macht, davor um das Thema und den Begriff Disziplin. Und noch davor um das Thema und den Begriff Selbstliebe. Und in all diesen Fällen habe ich genau das gemacht, was ich unter praktischer Philosophie verstehe, nämlich ich habe ein Thema aus meinem und unser aller Alltag genommen, das uns begegnet und beschäftigt, ein Begriff, mit dem wir dabei auch hantieren, und mich dann einmal gefragt, wie man den definieren kann, also was wir darunter verstehen können und vor allem, da könnte man ja sonst auch im Duden nachschlagen, welche Definition oder Begriffsverwendung hilfreich ist, weil es ein weiteres Verständnis davon ermöglicht, und zwar eines, mit dem wir besser als undefiniert und unklar und unbewusst sowieso, aber auch besser vielleicht als mit einem einschränkenden, mit einer einschränkenden Verwendung des Begriffes durch unseren Alltag kommen. Zum Beispiel beide Seiten der Selbstliebe zu verstehen, um auch beide bedienen zu können und uns dann wahrlich selbst zu lieben. Oder den Unterschied zwischen Disziplin und Motivation zu verstehen, auf eine Weise, die uns diszipliniert sein lässt, wenn die Motivation wirklich nicht da ist. Oder uns beim Thema Macht nicht künstlich einzuschränken, bloß weil das für uns negativ besetzt ist und wir meinen, wir dürften nicht danach streben, obwohl wir ganz neutral, allgemein und basal, also grundlegend im Alltag darauf angewiesen sind, Macht zu haben, um irgendetwas tun und bewegen zu können. Aber falls euch die Themen interessieren und ihr noch nicht dabei wart, hört da gerne nochmal rein. Nun aber zur nächsten Inspiration, die zu dieser Folge geführt hat, nämlich die Rückmeldung, dass es für manche Hörerinnen und Hörer zu schnell ginge, weil ich mich ja mit den meisten Dingen, die ich hier so bespreche, schon seit vielen Jahren beschäftige, sodass mir viele Zusammenhänge ganz klar sind und ich da manchmal Schritte überspringe. Deshalb gibt es mittlerweile auch immer als erstes eine Geschichte und jedes Mal auch persönliche Beispiele, Wiederholungen und vor allem gehen wir Schritt für Schritt an die Dinge heran. Eine weitere Anregung, die ich erhalten habe, zielte darauf ab, dass ich noch mehr Wissen aus anderen Bereichen und Kontexten biete. Und das wird automatisch mit der Zeit kommen, da ich mich ja weiterentwickle und weiterbilde und dazulerne. Mein Auftritt hier in diesem Podcast und auch der Raum, den ich bieten möchte, für Gäste, die dann wiederum mit ihrer Expertise natürlich viel besser etwas zu Themen sagen können, als wenn ich mich da kurz einlese und über die ihr direkt informiert werdet und ich mich weiterbilden und dazulernen kann, dass der Raum, den ich hier aufmache und der Rahmen, den ich biete, in meiner Stärke und Einzigartigkeit liegt. Und das ist nun einmal die praktische Philosophie. Deshalb beschränke ich mich gerne erst einmal auf den Beitrag, den ich leisten kann, zum Beispiel zu den Themen der letzten drei Episoden und ebenso natürlich allen noch vorangegangenen und allen noch folgenden. Ein letzter Punkt ist keine Rückmeldung, die ich erhalten habe, sondern meine Verwunderung über das Ausbleiben von Rückmeldung. Ich habe schon sehr viel positives Feedback erhalten, doch noch sehr wenig Widerspruch. Was mich doch wundert, weil ich ja einige recht umstrittene, wenn auch jetzt nicht politisch polarisierend, aber in den philosophisch-psychologischen Themen, die uns hier beschäftigen, doch ungewöhnliche Meinungen vertrete. Was, wenn kein Widerspruch kommt, ja nur bedeuten kann, dass er entweder nicht geäußert wird oder mir zufällig schon alle zustimmen, was ich bezweifle. Oder aber, und das wäre natürlich schade, wenn nicht wirklich ernst genommen wird, was ich hier sage, und dass das tatsächlich eine praktische Relevanz hat. Da habe ich mich gerade im Schreiben am Vorwort meines Buches mit beschäftigt, nämlich der Einladung, nicht vorschnell als abwegig abzutun, was einem widerstrebt, oder auf der anderen Seite als selbstverständlich zu verkennen, womit man übereinstimmt, sondern dass ihr euch einmal wirklich darauf einlasst und auch überlegt, dazu ist ja auch immer das Practical Tool am Ende gedacht, wie sich das in eurem persönlichen, praktischen Leben anwenden lässt. Oder auch nicht. Dafür gibt es ja die Möglichkeit des Widerspruchs oder des Einspruchs oder der Kritik, die ja immer willkommen ist und ja auch mir nur gut tut, weil ich entweder meine Meinung ändere und anpasse oder noch besser verstehe, warum ich das weiterhin so sehe, wie ich meine. Also, falls ihr zu den Menschen zählen solltet, und das ist natürlich ein unangenehmes Eingeständnis, aber das müsst ihr auch nicht öffentlich machen, falls ihr ein Carpe Diem am Kühlschrank nur flüchtig wahrnehmt oder jeden Postkartenspruch oder jeden Instagram-Post einfach abnickt, und euch nicht wirklich berühren lasst, hier die Einladung, ergänzt doch jedes, stimmt ja eigentlich, vielleicht auch wenn euch das hier im Podcast begegnet, mit einem, Was folgt für mich daraus zu tun? Denn das ist genau das Praktische an meiner praktischen Philosophie und weshalb ich sie überhaupt betreibe, um für mich herauszufinden, was folgt aus dieser Beschäftigung für mich zu tun. Da haben wir wieder den Pragmatismus oder die Pragmatik. Und natürlich soll jede Inspiration, die vielleicht auch von hier ausgeht, die Einladung sein, Philosophie nicht zu hören oder zu lesen, sondern selbst zu betreiben in diesem praktischen Verständnis. Denn das kann jeder Mensch. Dazu braucht man fast nichts, ein bisschen Abstraktionsvermögen, ansonsten den Mut zur Ehrlichkeit, die Ernsthaftigkeit und das Verständnis, dass das genauso oder pragmatischer noch ist, als unbedacht zu handeln. Gute Beispiele für praktische Philosophen aus der Geschichte sind zum Beispiel Marcus Aurelius, römischer Kaiser, der die Stoiker seinerzeit gelesen hat, um sie auf sein eigenes Leben anzuwenden. In den sogenannten Meditationen oder Wegen zu sich selbst oder Selbstbetrachtung ist verschiedentlich übersetzt worden, von Marcus Aurelius überliefert, sind uns seine Tagebucheinträge. Das liest sich wie ein moderner Ratgeber. Wenn du morgens aufstehst, bedenke und so weiter und so fort. Doch das hat er für sich selbst geschrieben. Und das finde ich großartig. Alleine schon die Form dieses Buches und auch der Inhalt. Also an dieser Stelle Leseempfehlung, Marcus Aurelius. Ein anderer praktischer Philosoph der Geschichte, ich weiß gar nicht wie viele Jahrhunderte später, ist Michel de Montaigne. Der hat auch sehr viel Philosophie gelesen und die in seinen sogenannten Essays, auch eine Literaturempfehlung an dieser Stelle, für sich und sein persönliches Leben auf eine sehr unterhaltsame und greifbare Weise angewendet. Also es lässt sich natürlich dann auch schon praktische Philosophie konsumieren, aber am besten, ihr betreibt sie selbst. Und damit kommen wir zum Schluss noch einmal zu der Frage, warum praktische Philosophie betreiben? Und was meine ich mit dem Titel unserer heutigen Episode Philosophie als Therapie? Was hat Philosophie mit Psychologie zu tun? Und was im Coaching verloren? Dazu habe ich mir im Zuge meiner Positionierung und Spezialisierung auf dem Coaching-Markt seinerzeit einige Gedanken gemacht. Und die Antwort auf diese Fragen findet sich in drei der 11 Säulen meines Coachings wieder, die ich mal für meine Internetseite aufgestellt habe. Als erstes wäre da, was ich heute schon einige Male angerissen habe, die philosophische Methode der analytischen Begriffsklärung. Das klingt jetzt schon wieder kompliziert. Es geht aber einfach nur darum, Begriffe zu klären, sprich zu verstehen. Ich benutze dieses Wort. Was genau meine ich damit? Und das ist ein unverzichtbares Werkzeug für unseren Alltag, für die Kommunikation mit anderen und insbesondere jedwede psychologische Arbeit. Zumindest mal, wenn wir mit Worten arbeiten. Es gibt natürlich auch Ansätze, die darauf verzichten, da ist das dann weniger relevant. Aber überall, zum Beispiel in der Gesprächstherapie, wo wir mit Worten arbeiten, sollten wir schon wissen, wovon wir reden und was das für uns bedeutet. Denn wenngleich ich der Meinung bin, dass wir Gefühle und Unbewusstes erst versprachlichen, um es dann in Worten ausdrücken zu können, bestimmt doch unsere Sprache unser Denken. Es macht einen Unterschied, ob wir sagen, ich muss jetzt los oder ich möchte los oder ich will los, weil ich da und dahin möchte. Und dabei ist wichtig zu verstehen, dass es weniger darum geht, was wir sagen, also wie wir miteinander und uns selbst reden, sondern was wir mit den Worten meinen. Und das ist uns in der Regel gar nicht mal bewusst. Doch die Bedeutung der Worte, ob wir sie jetzt denken oder aussprechen, hat für andere Menschen in der Kommunikation, aber auch für uns ganz persönlich Gewicht. Wenn wir uns selbst zum Beispiel immer abwertend ansprechen, dann können wir darin keine Selbstliebe empfinden. Auf der anderen Seite können wir versuchen, andere Menschen mit gewissen Worten zu beleidigen, wenn sie die allerdings nicht verstehen oder nicht so verstehen, wie wir sie meinen oder versucht haben auszudrücken, kann es sein, dass es überhaupt nicht trifft, was natürlich für die andere Person schön ist. Also das zeigt die Offenheit, dass es nicht an den Worten liegt, sondern am Sinn oder an der Bedeutung der Worte, die ja wiederum ganz individuell ist. In einer anderen Sprache kann vielleicht ein Wort, das bei uns dies bedeutet, was ganz anderes bedeuten, obwohl es genauso klingt oder vielleicht sogar gleich geschrieben wird. Deshalb empfehle ich also zumindest mal die zentralen Begriffe unseres Wortschatzes zu klären. Das mag für einen Begriff wie Tisch oder Stuhl nicht nötig sein, weil es erstens ziemlich klar ist, was wir damit meinen und zweitens gar keine emotionale Relevanz hat. Aber bei uns viel näher stehenden Begriffen und viel größeren Themen, wie zum Beispiel Selbstliebe oder Selbstwert, ist das unabdingbar. Und bevor wir die Begriffe geklärt haben, nützt uns auch keine Umbenennung. Wenn ich einfach sage, ich will statt ich muss, aber das gar nicht fühle, dann bedeutet das für mich auch nichts anderes und ändert auch nichts in der Welt. Das ist dann wie mit aufgezwungenen Entschuldigungen, die wir gar nicht meinen. Da haben die Worte auch überhaupt kein Gewicht, weder für uns noch für die andere Person. Wenn wir das allerdings ernsthaft angehen und unsere Begriffe klären, können wir unseren Verstand, statt ihn zu verteufeln, was ja heutzutage auch in Mode zu sein scheint, zumindest in gewissen Kreisen, nutzen, uns zunutze machen, indem wir uns rational aufklären. Und das schließt weder Gefühls- noch Körperarbeit oder Meditation und Spiritualität aus, wofür ich, auch wenn es in der Geschichte vorhin vielleicht nicht so wirkte, sehr viel übrig habe. Und in meiner ganz persönlichen Erfahrung, aber auch in der Arbeit mit Menschen, ist diese rationale und praktisch-philosophische Aufklärung, nämlich zu verstehen, was wir mit Begriffen meinen, die beste Voraussetzung dafür, um uns nämlich befreit und abgesichert darauf einlassen zu können, statt uns in dieser Unschärfe esoterischer Begrifflichkeiten zu verlieren, was ich doch sehr oft erlebe in solchen Gruppen. Ein Beispiel für die Klärung von alltäglichen Begriffen ist das Wort Wert. Wir fühlen uns wertlos oder minderwertig, doch welchen Wert hat überhaupt irgendetwas? Gibt es objektive Werte oder ist alles relativ? Müssen wir einen Wert an sich besitzen oder wollen wir bloß wertvoll für andere sein und von ihnen entsprechend wertgeschätzt werden? Nachdem wir die Thematik theoretisch aufgeräumt haben, können wir uns dem Gefühl und seinen Ursachen in aller Ruhe und Klarheit annehmen. Das habe ich persönlich getan und überhaupt keine Probleme mehr mit dem Thema Wert. Sei es in der Moral, das habe ich ja auch schon einige Male angerissen, oder auch was das Thema Selbstwert angeht. Zweiter Punkt baut auf der alltäglichen Begriffsklärung auf, ist die Beschäftigung mit den großen Fragen oder existenziellen Themen und den Begriffen, die damit einhergehen. Also zum Beispiel Gut und Böse, Moral, Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit, Schicksal, Leben und Tod, Sinn und Glück, Glaube und Liebe und so weiter und so fort. Denn wenn wir uns damit nicht beschäftigen, bleibt die Selbstarbeit entweder an der Oberfläche und alles Ernsthafte wird verdrängt, oder die Lebensfragen jeder bewussten Existenz werden fälschlicherweise auf bloß persönliche Muster, Konflikte oder Traumata geschoben. Und diese Ebene existiert natürlich, doch die existenzielle Dimension sollte nicht vernachlässigt werden, was leider Gottes üblich ist in allen etablierten Therapieverfahren. Mit Ausnahme von Stimmen wie Irvin Yalom, Psychoanalytiker und Begründer der sogenannten existenziellen Psychotherapie, wo es genau darum geht, diese großen Fragen, die uns doch alle auf die eine oder andere Weise beschäftigen, mit in die individualpsychologische Therapie zu bringen. Irvin Yalom hat übrigens auch wunderbare Romane geschrieben, zum Beispiel Und Nietzsche weinte, eine weitere Literaturempfehlung. Nicht nur die Begriffe unseres Alltags, sondern insbesondere alle Begriffe existenzieller Bedeutung bedürfen also unserer Aufmerksamkeit und Analyse, weil sie uns bewusst oder unbewusst in jeder Situation und Lebenslage beschäftigen. Und wenn wir uns ihnen nicht stellen, werden wir immer wieder davon eingeholt. Dazu auch noch ein Beispiel, nämlich der Begriff Sinn. Wir sehen keinen Sinn im Leben. Doch gibt es überhaupt einen Sinn des Lebens? Brauchen wir einen Zweck unserer Existenz? Müssen wir das rational erklären können? Oder reicht uns das Gefühl von Erfüllung? Müssen wir einen Sinn im Außen sehen? Oder können wir unserem Leben selbst Bedeutung geben, indem wir zum Beispiel Ernsthaftigkeit üben? Erst wenn wir den Begriff für uns geklärt haben, können wir an der richtigen Stelle suchen und Sinn finden bzw. empfinden. Dritter Punkt und eine mir ganz wichtige Säule meines Coachings, weil die sich weder in der Therapielandschaft noch in der Coachingbranche noch ehrlich gesagt irgendwo finden lässt, ist der gesellschaftliche Bezug. Denn bei aller Unumgänglichkeit von Selbstverantwortung darf auch in der Selbstarbeit nicht vergessen werden, dass kein individuelles Problem losgelöst von seinen Umständen existiert. Insbesondere unsere moderne Gesellschaft mit ihren wirtschaftlichen Großmächten, globalen Krisen und unabsehbaren Entwicklungen ist für viele Menschen eine gewaltige Herausforderung. Und wie ihr wisst, setze ich mich seit vielen Jahren mit dem Zustand der Menschheit und Gesellschaft und der Möglichkeit von Weltfrieden auseinander, was mir ganz persönlich hilft, mich in der Welt zu verorten und damit klarzukommen, wie es ist, wohlgemerkt in einer privilegierten Lage, wobei ich allerdings meine, dass das für jede Situation gilt. Und dazu sicherlich an anderer Stelle nochmal mehr, aber weil mir da schon so oft widersprochen wurde, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass je zwingender die Umstände sind, desto wichtiger ein klares Verständnis dessen wird, was in unserer Macht liegt, damit wir das wenige an Macht, das uns bleibt, mobilisieren können, um das Beste aus unserer Situation zu machen oder Situation zu ändern oder uns Hilfe zu suchen. Alle gesellschaftlichen Bezüge sind also in meiner Coaching-Praxis aufgehoben und willkommen. Und das ist mir sehr wichtig, nicht nur, weil ich selbst erlebe, wie untrennbar verbunden das ist und wie heilsam die Verbindung, wenn wir dann auch in der Arbeit an und mit uns selbst nicht vergessen, dass wir Teil eines großen Ganzen sind. Und in der Beschäftigung mit beiden Seiten aber weder alle Schuld auf uns nehmen, noch gegen die Welt wettern und die Gesellschaft verklagen, statt Selbstverantwortung zu übernehmen. Wichtig war mir abschließend nur noch einmal zu sagen, dass der gesellschaftliche Bezug oder auch die Systemkritik nicht fehlen darf und doch überall fehlt. Ich habe nämlich schon so oft erlebt, dass Menschen daran verzweifelt sind, wie die Menschen, die ihnen helfen sollten, Psychologen, Therapeutinnen, Ärzte, wer auch immer, Ansprechpartner in irgendwelchen Situationen, alles auf das individuelle Schicksal abgewälzt haben. Und nicht, weil sie meinen, dass der Einzelne für alles selbst verantwortlich wäre, sondern weil sie selbst sich gar nicht die Zeit nehmen oder die Mühe machen oder den Mut besitzen, unsere Verhältnisse zu hinterfragen und wirklich zu Ende zu denken, was das bedeutet und was, da sind wir wieder, daraus folgt, wie es anders sein könnte und was wir Einzelne dafür tun könnten. Weil auch wenn wir natürlich noch lange nicht da sind, selbst wenn wir es verstanden haben, sehen wir einen Weg. Und um an dieser Stelle noch einmal Friedrich Nietzsche zu zitieren, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und das lässt sich natürlich auch auf so große Projekte wie den gesamtgesellschaftlichen Wandel übertragen. Und auch das fällt in mein Verständnis von praktischer Philosophie. Nicht nur das Thema selbst, also Moral, Krieg und Frieden, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und so weiter und so fort, sondern auch die praktische Anwendung und die Verbindung zwischen meinem persönlichen Leben und meinem psychischen Wohlergehen und der Welt da draußen. Damit sind wir am Ende angelangt und das Practical Tool für heute lautet: Nimm die Inspiration hier doch einmal ernst. Übe selbst praktische Philosophie. Das heißt, kläre die Begriffe deines Alltags und bringe sie abschließend in die Umsetzung. Und zum Abschluss noch einmal die Erinnerung, mein Podcast läuft mittlerweile sowohl auf Spotify als auch auf YouTube. Jede positive Bewertung, egal auf welcher Plattform, hilft. Vor allem aber weitersagen. Also wenn euch gefällt, was ihr hier hört, teilt das gerne, auch im Internet. Denn je mehr Menschen wir erreichen, desto besser. Und je mehr Menschen erreicht werden, desto mehr Menschen werden wiederum darüber hinaus erreicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.